Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
No. Leute, ich sag's, wie es ist. Mir ist gerade alles ein bisschen zu viel. Es ist wahrscheinlich so der typische Weihnachtsstress plus Arbeit und private Sachen, der bei vielen gerade einfach reinkickt, ne? Ich würde also sagen, ist ganz klar eine stressige Phase und man muss ein bisschen auf sich aufpassen, aber das würde auch wieder vorbeigehen. Mal kann man das so sagen, für eine bestimmte Zeit, aber wenn diese stressige Phase gar nicht mehr aufhört, dann wird's gefährlich. So wie bei Sabrina aus Schwäbisch Hall, sie sitzt mittlerweile mit Burnout zu Hause. So weit wie bei Sabrina muss es ja aber gar nicht erst kommen. Deswegen erzählt uns Sabrina ihre Geschichte, dass wir alle daraus vielleicht wieder so ein bisschen was lernen können und besser auf uns aufpassen. Sabrina hat zuerst in einem Kindergarten gearbeitet, danach dann 3 Jahre in der ambulanten Pflege. Beides harte Jobs, bei denen sie dann obviously über ihre Grenzen gegangen ist. Hallo Sabrina.
Hallihallo Caro.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das allererste Mal gemerkt hast, boah, das wird mir hier gerade alles ein bisschen zu viel?
Ja, also das war 2020 tatsächlich, als mir das alles irgendwie zu viel wurde. Also privat war viel, auf der Arbeit war viel. Und man hat es natürlich auch am Körper einfach gemerkt, dass sich es einfach nicht mehr so normal anfühlt.
Mhm. Was war denn für dich das zu viel, also auf der Arbeit, privat?
Also privat war es erstmal die Trennung von meinem langjährigen Freund damals.
Mhm.
Und dann kam natürlich mit der Trennung auch der Umzug und 3 Wochen später dann auch der neue Job. Also es kam alles irgendwie so auf einmal. Ja, also beim alten Job habe ich auch immer viel Stress gehabt, Personalmangel, viele Stunden, die man arbeiten musste.
Mhm.
Und deswegen habe ich ja dann den Jobwechsel gehabt und dachte so, ah ja, das wird bestimmt besser. Pustekuchen, das war dann genauso schlimm. Ja, und ab da ging es dann eigentlich nur noch bergab. Dann kam ja die Pandemie auch. Und in der Pflege hat man ja mitbekommen, wie das so war.
Ja. Aber lass uns kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, körperlich hast du dann schon gemerkt, da stimmt was nicht. Was waren so körperliche Auswirkungen?
Extreme Kopfschmerzen. Also ich hatte keinen Tag, wo ich keine Kopfschmerzen hatte.
Mhm.
Und bei mir hat es dann auch angefangen mit Bauchbeschwerden, beziehungsweise also Bauchregion, Unterleib, dass ich da dann Krämpfe bekommen habe, die aber keinen medizinischen Hintergrund haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Damit hat es angefangen und man denkt ja dann immer, ah ja, guck halt mal, vielleicht was Falsches gegessen oder gerade irgendwie was verschleppt oder so.
Ja, und dann merkt man, nee, da steckt was anderes dahinter. Du hast gerade selber gesagt, dann kam die Pandemie. Kann ich mir vorstellen, dass das gerade in der Pflege, also es war ja so schon für alle schwer, aber gerade in der Pflege nochmal 1000-mal schlimmer.
Yep.
Wie, du hast selbst gesagt, dann ging es bergab. Was meinst du damit?
Also man hat ja in der Pflege mitbekommen, dass einfach, ja, man musste halt viel arbeiten. Die sozialen Kontakte sind ja weggefallen. Einfach auch das Arbeiten mit der Maske hat es einfach nochmal doppelt so anstrengend gemacht. Und der Beruf an sich ist ja körperlich schon sehr fördernd und auch für die Psyche. Die Patienten waren sehr einsam. Das heißt, du hast Pfleger, Therapeut und Psychologe irgendwie, du warst alles in einem. Und es war sehr anstrengend. Also wie gesagt, du hattest ja eigentlich nur noch die Arbeit. So die sozialen Kontakte sind alle weggefallen. Die Trennung war, das heißt, ich war einfach so alleine.
Ja, glaube ich.
Ja, war schon anstrengend. Also, ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, du warst ja schon seit 2020 auch mit so einem Stresslevel konfrontiert, hast du ja selber gesagt. Und dann kommt immer noch mehr obendrauf. Als du diese ersten körperlichen Symptome hattest, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und sowas, hast du da schon versucht, irgendwas zu ändern? Oder ging es dann immer so weiter und dann kam noch die Pandemie obendrauf?
Nee, geändert habe ich nicht wirklich irgendwas. Also man hat halt einfach weitergemacht.
Warum?
Und dachte, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich frage es mich immer wieder, aber ich denke einfach, wenn man denkt halt immer, es ist eine Phase, das geht schon vorbei. So, man denkt immer, es wird besser. Man hofft immer so auf die Besserung, ob das jetzt bei einem selber ist oder auch im Job, dass sich es wieder ändert und dass das Stresslevel runtergeht. Ja, dem war nicht so.
Mm.
Aber ich hätte tatsächlich einfach den Stress meiden sollen, beziehungsweise mich wahrscheinlich nach was anderem umgucken sollen.
Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in so einer Pandemie, da fühlt man sich ja dann auch noch mehr gebraucht. Da will man ja dann auch nicht alles wegschmeißen, ne?
Nee, und vor allem, wenn man den Job halt wirklich mit Herz und Leidenschaft macht, ist zwar auf der einen Seite schön, kann dir aber auch dann in Anführungszeichen das Genick brechen, ne? Weil du halt einfach nicht die Notbremse ziehst, wenn du sie ziehen solltest und einfach dann auf dich gucken.
Wann war denn dann aber der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt schon, keine Ahnung wie viele Jahre, an der Belastungsgrenze oder drüber hinaus. Wann war der Punkt, wo du dann gesagt hast, ja gut, jetzt geht aber wirklich nicht mehr?
Das war dieses Jahr im August.
Oh, da hast du noch lange durchgehalten.
Ja, ich habe tatsächlich noch Jahre weitergemacht, ja.
Was war im August? Was hat es gebraucht, dass du gesagt hast, nee, ich muss jetzt was ändern?
Also es hat einfach angefangen, dass ich auf der Arbeit, ich habe zwar funktioniert, habe aber gemerkt, dass ich so Sachen vergesse. Das waren zwar banale Sachen, wo jetzt keine Auswirkungen auf Patienten oder sowas hatten, aber dass die Leistung einfach runterging oder auch die Anforderungen, die man an sich selber hat. Und dass ich einfach nach der Arbeit nicht mehr duschen konnte. Mir hat die Kraft gefehlt zum Duschen, zum mir was zu essen machen, wo man ja eigentlich denkt, das sind ja normale Sachen. Die sollte man ja eigentlich hinkriegen.
Und das war doch dann wahrscheinlich auch nicht nur eine körperliche Überlastung, sondern dann auch psychisch einfach, dass du das also auch mental nicht die Kraft aufbringen konntest, oder?
Ja, ja. Also mit dieser Erschöpfung, das geht ja eigentlich, ich würde mal sagen, so zu 80% ja von der Psyche aus und dein Körper zieht halt nach. So, das gibt sich ja ein bisschen die Hand. Also ich bin ja auch beim Psychologe und das ja auch schon während ich noch am Arbeiten war, war ich da ja auch schon, um dem entgegenzuwirken. Geklappt hat es nur bedingt, würde ich jetzt mal sagen, aber ja.
Okay, dann im August hast du aber gesagt, so, jetzt reicht es wirklich. Was hast du dann gemacht? Ja. Du bist dann ausgestiegen, aber also wie geht man dann den Schritt? Wie sagst du es deinen Chefs? Wie sagst du es Kollegen, Kolleginnen oder auch im privaten Umfeld?
Ich habe das mit einem Aufhebungsvertrag gemacht, damit ich halt einfach aus dem Vertrag rauskomme, weil natürlich ja auch immer die Kündigungsfrist hat und alles. Und mein Umfeld, dem habe ich das natürlich auch dann gesagt, dass ich halt ab August erstmal raus bin und erstmal die Zeit für mich nehmen werde, um wieder gesund zu werden. Die haben es aber auch alle verstanden, muss ich sagen. Also da bin ich auch echt froh drum, dass mein Umfeld so verständnisvoll ist.
Wahrscheinlich aber auch, weil die schon jahrelang zugeguckt haben, wie du dich da kaputt arbeitest, oder?
Ja, also ich hatte tatsächlich auch eine Freundin, die bei mir damals im Job angefangen hat. Die war 6 Monate da und dann ist sie gegangen und hat gesagt, wie ich das seit über 2 Jahren aushalte. Ich hatte ja auch immer einen Nebenjob, also das kommt ja auch noch on top. Und ich war immer die, wo am Arbeiten war. Wenn die anderen irgendwo unterwegs waren, dann war ich halt am Arbeiten. Aber ich dachte halt immer, ah ja, du brauchst halt, ne, man will ja was erreichen und deswegen denkt man ja, okay, dann muss ich halt mehr arbeiten, mehr Geld verdienen, weil das wird einem ja so in die Wiege gelegt, so mit der Leistung, die man so bringen muss. Ja, also die haben das schon alles mitgekriegt und haben mir auch öfters eigentlich gesagt, ich soll die Bremse ziehen und mich nach was Neuem umschauen und ich habe halt einfach nicht zugehört.
Ja, zum Glück, oder was heißt zum Glück, es musste sehr schlimm kommen, bis du dann den Entschluss doch gefasst hast und den Absprung geschafft hast. Seitdem bist du jetzt in Pause, wahrscheinlich auch krankgeschrieben, oder?
Also erst hatte ich Arbeitslosengeld 1 und damit ich halt den Umzug machen kann und halt schnell vom Arbeitgeber wegkomme und jetzt kriege ich Krankengeld, genau.
Okay, gut, nur dass man sich mal so vorstellen kann, wie man sich das dann auch finanziell so funktioniert. Wie geht's dir denn aber jetzt? Also mit der Pause seit ein paar Monaten, fühlst du dich schon besser?
Also es gibt gute und es gibt schlechte Tage, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich versuche auch dagegen anzukämpfen. Also ich habe jetzt im Dezember wieder mit Sport angefangen im Fitnessstudio. Aber es gibt schon Tage, wo ich dann halt wirklich nicht aus dem Bett rauskomme. Also da ist die Erschöpfung einfach immer noch so groß. Und die Belastung, dass ich zwar wenig schlaf, also ich schlafe dann nur 6 Stunden, ich liege dann aber 10 im Bett und komme halt einfach nicht raus.
Ja, daran sieht man, es dauert halt auch, bis so ein Burnout oder die Erschöpfung na, wieder gut ist, in Anführungszeichen, ne?
Ja, ich dachte ja eigentlich, das ist innerhalb von 1-2 Monaten erledigt. Da kommt dann wieder der eigene Druck, den man sich macht, dass man sagt, ah ja, du musst jetzt 1-2 Monate Pause und dann gehst du wieder arbeiten und startest wieder durch. Und dem ist halt einfach nicht so. Das müssen die Leute halt auch ganz klar akzeptieren, auch für sich selber. Und es ist schwer. dass der Körper einfach Zeit braucht, wenn er halt jahrelang dem Stress so ausgesetzt war. Es braucht Zeit.
Mhm. Wenn jetzt hier Leute zuhören, die es zum Glück noch nicht so weit haben kommen lassen wie du, aber vielleicht auch irgendwo, gerade gestresst sind und denken, ach, es ist nur eine Phase. Was würdest du rückblickend sagen? Wie achtet man da richtig auf sich? Wie stellt man fest, ob es schon zu viel ist oder wirklich nur eine Phase ist?
Also eine Phase, würde ich sagen, kann vielleicht mal ein paar Wochen anhalten. Aber alles, was drüber hinausgeht und wenn man dann auch schon körperliche Signale bekommt, dass man da nicht versucht, diese zu ignorieren, sondern wirklich zu gucken, wo der Ursprung liegt. Und gegebenenfalls dann wirklich den Job zu wechseln. Also das wäre wirklich mein Rat, den Job wechseln.
Okay, vielen Dank, Sabrina. Wir quatschen gleich auch noch mit einer Expertin, die uns auch noch sagen kann, wenn man jetzt nicht direkt den Job wechseln möchte, was man vielleicht noch tun kann. Danke dir für deine Zeit und dass du so offen darüber gesprochen hast.
Gerne, danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Also das Wichtigste, was ich aus Sabrinas Geschichte mitnehme, auf sich und seinen Körper hören und echt an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Christina Gutier ist Wirtschaftspsychologin und kann uns dabei helfen. Hallo Christina.
Hallo Caro.
Wie sieht denn für dich die perfekte Work-Life-Balance eigentlich aus?
Das ist eine gute Frage, weil sie extrem individuell ist. Also für mich persönlich ist es ziemlich wichtig, dass ich mein Arbeitsleben recht gut in mein Alltagsleben integrieren kann. Das heißt, bei mir verschwimmen als Selbstständige die Grenzen zwischen Arbeit und Haushaltsaufgaben erledigen häufiger mal. Andere wiederum mögen es vielleicht eher getrennt, dass man ganz klar sein Büro hat und zur Arbeit geht und dann nach Hause kommt und dann ganz separat sein Privatleben hat und so eine Balance findet.
Und da gibt es jetzt aber erstmal nicht ein, das ist besser für die mentale Gesundheit als das andere, sondern wirklich so, wie man das selber gerade braucht.
Ganz genau. Das möglichst früh herauszufinden für sich selbst und dann passende Jobs zu finden oder entsprechend auch mit seinen Führungskräften zu sprechen, was für Flexibilitäten man da vielleicht hat, ist günstig, um für seine eigene Balance das Richtige zu finden.
Jetzt hört man ja immer wieder, die jungen Leute sind faul, die nehmen Mental Health als Ausrede, die halten nichts mehr aus. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu, dass die Datenlage das überhaupt nicht hergibt. Also das sozioökonomische Panel, das schon seit 1984 Daten erhebt, zeigt in einem Bericht zur Arbeitszeit 2023, dass die Jungen mindestens genauso motiviert sind zu arbeiten wie die Älteren. Nur diejenigen, die in den Medien vielleicht hier und da häufiger mal sich Gehör verschaffen, sprechen vielleicht offener darüber, Wert auf Work-Life-Balance oder Gesundheitsthemen zu legen. Und Generationenforschung ist nicht wirklich belastbar. Erstens ist ein Problem bei der Generationenforschung, dass die Gruppen je nach Studie verschieden eingeteilt werden. Also Generation Z wird ja üblicherweise zwischen Geburtsjahr 1995 und 2010 eingeteilt, aber es gibt auch Studien, die ein, zwei Jahre vorher oder später noch mit reinnehmen. Also da ist einfach eine große Unschärfe drin und es ergibt einfach viel mehr Sinn, nicht in irgendwelche ziemlich willkürlich eingeteilte Gruppen einzuteilen, sondern das Individuum anzugucken und das Alter und die Bedürfnisse und dementsprechend dann die Arbeit zu gestalten.
Das klingt tatsächlich jetzt für mich als Laien sinnvoller.
Ist es.
Dann lass uns doch mal auf so die individuellen Bedürfnisse gucken. Also ich kenne das von mir, manchmal übernehme ich mich einfach und merke das aber gar nicht mal so richtig. Also erst wenn es dann zu spät ist, in Anführungszeichen, dass man komplett K.O. ist oder krank wird, weil der Körper sagt, so bis hier nur nicht weiter. Was sind denn vorher schon Anzeichen? Also wie achtet man da besser auf sich?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man sich erholt. Das ist ja auch hoch individuell. Also die einen machen Sport, die anderen kochen gerne, andere wiederum schauen Fernsehen oder treffen sich mit Freunden. Und je nachdem, was für Aktivitäten man üblicherweise für seine Erholung nutzt. Und wenn diese Aktivitäten dann geringer werden, dann sollte das für einen selbst schon ein Signal sein, Achtung, Achtung, ich gerate hier wahrscheinlich gerade in ein Ungleichgewicht. Und spätestens, wenn natürlich physische Symptome wie Schlafschwierigkeiten noch dazukommen oder eben dann irgendwelche Infekte oder Rückenschmerzen, dann ist es ja fast schon akut mit der Erschöpfung. Aber erstmal ein Bewusstsein sich dafür zu schaffen, was man eigentlich braucht, um fit zu sein, also welche Formen der Erholungsphasen braucht man und da dann auch wachsam zu sein, wenn es weniger wird. Und natürlich haben wir alle mal eine Deadline, die uns zu mehr Arbeit nötigt oder irgendwelche tollen Geburtstagsfeiern und so weiter, die einfach auch eine gewisse Belastung mit sich bringen, solange das in einem, sagen wir mal, zeitlich begrenzten Rahmen stattfindet und nicht zum Dauerzustand wird, kann man das ja durch dann mehr Erholung auch wieder ausgleichen. Schwierig wird es, wenn es eben dauerhaft die Erholungsaktivitäten und Erfahrungen reduziert sind.
Wie finde ich denn heraus, wie ich wirklich richtig entspanne? Weil ich kenne das auch von mir, dass ich irgendwie dann eine stressige Woche habe und dann mal einen Abend frei habe und denke, ach schön, jetzt habe ich mal frei, leg mich aufs Sofa, gucke irgendeine Serie, bin aber parallel noch am Handy und mache noch 14 Sachen nebenbei. Und am Ende des Abends bin ich natürlich auch nicht entspannt. Also wie finde ich denn da so eine richtige Entspannung für mich?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es ja auch viele Apps, die sämtliche Funktionen, also Herzfrequenz und so weiter mitmessen und auch die Schlafqualität. Also wer das mag, kann damit gerne mal experimentieren und schauen, was die einem rückmeldet. Das kann vielleicht hilfreich sein. Ich muss gestehen, dass ich da selbst nicht so die Praxiserfahrung habe, weil ich da nicht so tech-affin bin. Aber allgemein ist ein entspannter Zustand dann, wenn die Herzfrequenz recht niedrig ist. Also wenn der Ruhepuls meinetwegen bei 100 oder so liegt, dann ist was im Argen, so typischerweise im jungen Alter. Und Schlafqualität würde ich auch so als das Signal sehen. Also wenn es einem nach einem Abend mit Fernsehen und so weiter nicht gelingt, gut einzuschlafen oder durchzuschlafen, könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das die ideale Erholungsform für einen ist.
Also dann auch ein bisschen ausprobieren, ne?
Ja, auf jeden Fall experimentieren, ganz viel experimentieren.
Jetzt ist es ja so, angenommen, ich habe dann festgestellt, okay, ich bin gerade nicht genug entspannt und mir wird das alles ein bisschen zu viel. Ist ja schön, dass ich das für mich feststelle, aber was tue ich denn dann? Weil Vorgesetzte zum Beispiel haben ja auch Ansprüche an meine Arbeitsleistung und so. Also ich kann ja dann nicht einfach sagen, na, dann arbeite ich diese Woche mal 10 Stunden weniger.
Ja, das geht natürlich so ohne weiteres nicht. Was natürlich geht, ist, dass man für sich selbst über einen längeren Zeitraum wie ein Tagebuch aufschreibt, was für Aufgaben man erledigt hat und wie es einem dann zum Feierabend geht. Und wenn man da ein Muster erkennt, dass wenn man Aufgabe X an einem Tag zu erledigen hat oder eine Kombination von Aufgaben oder die Arbeitszeit zu lang war, dass man dann schon gut vorbereitet mit quasi Daten, die man über sich und seine Arbeiten erhoben hat, mal ins Gespräch geht, wenn das entsprechende Vertrauensverhältnis besteht und dann eben zu gucken, ja, wie kriegen wir denn die Arbeit gemeinsam so organisiert, dass möglichst wenig unnötige Erschöpfung passiert, weil vor allem die Stärken genutzt werden. Meine Erfahrung und Beobachtung ist, dass viel unnötige Reibung und Erschöpfung dadurch passiert, dass zum Beispiel Rollenunklarheiten bestehen, also wer ist denn jetzt hier wirklich verantwortlich, oder auch Prozessunklarheiten. Ja, man weiß irgendwie gar nicht, wie der Arbeitsprozess genau von A bis Z zu gestalten ist. Und dann hängt man in der Luft und denkt vielleicht noch so mental an die Aufgaben unnötigerweise und wird dadurch nochmal extra erschöpft. Also da wirklich möglichst viel Transparenz ins Spiel bringen und auch ehrlich zu sich selbst und den anderen sein, weil keinem ist geholfen, wenn man am Ende dann ausfällt, ne? Weil dann muss ja die Arbeitskraft erst recht irgendwie anders erbracht werden.
Na klar, das stimmt natürlich. Das klingt jetzt nach einem schönen Szenario, ne? Ich kann mit jemandem drüber sprechen und es wird auf meine Bedürfnisse eingegangen. Aber es gibt natürlich auch Worst Case, man kommt irgendwie überhaupt nicht weiter, wird nicht ernst genommen. Ist dann die einzige Option zu kündigen?
Es ist auf jeden Fall eine Option. Es hängt dann natürlich auch noch von der privaten Situation ab und den finanziellen Ressourcen, die man hat. Aber letztendlich, die Kündigung ist auch eine Option, die man in Betracht ziehen kann. Und gerade jetzt mit Fachkräftemangel haben einige qualifizierte Personen mittlerweile eine große Auswahl anderweitig Jobs zu finden, mit der Hoffnung, dass es dann da vielleicht die Kultur mehr hergibt, dass auf die Erschöpfung eingegangen wird oder die Arbeit so gestaltet wird, dass sie noch besser zu einem passt. Mhm. Also mir geht es ja immer so von der Burnout-Forschung her gedacht darum, die Passung zwischen Job und Person zu optimieren, weil wenn die Passung möglichst hoch ist, dann wird ja automatisch unnötige Erschöpfung vermieden.
Es ist jetzt ja aber auch noch die eine Sache, sich das selbst einzugestehen oder das überhaupt erstmal festzustellen, dann auch noch was zu ändern. Aber wie ist es denn auch so im Umfeld? Weil ich glaube, man hat dann ja auch schnell Angst, dass entweder auf der Arbeit oder auch generell so ne, im Familienfreundeskreis, wie auch immer, Leute denken, dass man nicht belastbar ist, dass man faul ist. Wie schaffe ich selber da irgendwie selbstbewusst mit umzugehen?
Als empirische Forscherin empfehle ich da eben auch Fakten zu schaffen, ja? Also wirklich mal dokumentieren, was man denn alles so leistet. Und da auch gerne die ganzen Aufgaben, die man so im Privaten auch übernimmt, um sich selbst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man alles tagtäglich leistet. Und dann auch im Gespräch zu sagen, ja stopp, ich mache hier nicht nichts. Mhm. Das ist, so sieht mein Tag aus. Und das ist für mich jetzt zu viel. Ich glaube, die allermeisten kennen das von sich, dass man immer wieder mal erschöpft ist, wenn es zu viel wird. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir davon wegkommen, Erschöpfung als Zeichen für Schwäche zu sehen und stattdessen Erschöpfung erst einmal als eine neutrale Folge von erbrachter Anstrengung sehen. Ja? Wenn jemand sich anstrengt, dann ist er erschöpft. Und nicht, wenn ich erschöpft bin, dann bin ich schwach. Also dieser zweite Schluss, der ist sehr weit verbreitet, hilft aber niemandem weiter.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Christina.
Gern geschehen.
Ist ja vielleicht ein ganz guter Vorsatz zum Jahresende, oder? Mal ernsthaft anschauen, wie man gerade so sein Leben lebt und wo vielleicht mehr Entspannung nötig wäre. Ich nehme mir das auf jeden Fall jetzt mal vor. Ich bin Caro Nieder und wünsche euch schon mal eine hoffentlich entspannte Zeit zwischen den Jahren.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.